Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Der Ring des Nibelungen. Erster Tag. Die Walküre. Es beginnt mit einem gewaltigen Gewittersturm. Am Vorabend im Rheingold haben wir die Personen der germanischen Mythologie kennengelernt. Die Zwerge, die Riesen, die Götter. Nun dringen wir vor in die Welt der Menschen, die von diesen Dämonen getrieben und beherrscht werden. So war es denn auch im Rheingold eine mythische Zeit, in der sich die Handlung ereignet hat. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart verschmelzen da in eins. Es sind nicht Personen, es sind Ideen, Symbole, die da miteinander interagieren. Mit einem wunderbaren Kunstgriff verschmilzt Richard Wagner nun musikalisch diese Bewusstseins- und Unbewusstseinsebenen miteinander. Blenden wir noch einmal kurz zurück ins Finale des Rheingolds. Bevor die Götter in die Burg Walhall einziehen können über einen von Froh errichteten Regenbogen, da muss es einmal Wind und Wetter geben. Und dafür sorgt der Gott Donner, der Namensgeber unseres Donnerstags. Er zieht die Wolken zusammen und braut daraus ein gewaltiges Gewitter, das mündet in einen von Thors Hammerschlägen, die in der nordischen Mythologie so legendär sind. So tönt die gewaltige, im Grunde aber doch geordnete Natur. Auf Erden erlebt man diese Dinge bedrohlicher, chaotischer. Entsprechend verzerrt klingen die Heda-Hedo-Rufe des Donner und der Hammerschlag auf Erden. Ein apokalyptisches Naturereignis. Ein junger Mann, offensichtlich auf der Flucht, rettet sich vor dem Unwetter in ein fremdes Haus. Eine junge Frau empfängt ihn da. Sie gibt ihm zu trinken und die Musik, ein Cello-Solo, verrät unmissverständlich. Das ist Liebe auf den ersten Blick. Aber die beiden müssen auf der Hut sein. Der Herr des Hauses kann jeden Moment zurückkehren. Ein trotziges Blechbläser-Thema kündigt ihn an. Hunding heißt der Wirt, der sofort Betrug, Verrat wittert und der wissen möchte, wer hier das heilige Gastrecht der Germanin in Anspruch genommen hat. Der Eindringling gibt sich als Wewald der Wölfing aus, der Sohn Wolfes. Und er berichtet dann von Heldentaten. Und Hunding muss erkennen, dass sein Misstrauen berechtigt war. Da hat sich jemand in seine Hütte verirrt, der gegen Hundings Sippe gekämpft hat. Das schreit natürlich nach Rache. Allerdings ist das Gastrecht heilig und der Wölfing darf also die Nacht ungestört im Haus verbringen. Aber andern Tags, da hat er sich zu wehren und sich im Zweikampf zu stellen. Hunding und seine junge Frau verschwinden in ihrem Gemach. Und allein geblieben verrät uns der junge Mann in einem großen Monolog, dass er tatsächlich nicht der Sohn Wolfes ist, sondern er ruft seinen Vater Welse an, der ihm in höchster Not ein rettendes Schwert versprochen hat. Nun muss er sich ja gegen Hunding wehren. Wo ist also Welses Schwert? Die junge Frau erscheint wieder. Sie hat Hunding einen Schlaftrunk gereicht. Und im Dialog finden die beiden jungen Menschen nun endlich wirklich zueinander. Schritt für Schritt offenbaren sie einander ihre wahre Geschichte und im Zuge dessen entdecken sie auch das versprochene Schwert. Ein fremder Mann hat es während der erzwungenen Hochzeit des Mädchens mit Hunding in den Stamm der Esche gestoßen, auf das es nur der stärkste Held von dort wieder herausholen könnte. Alle Männer aus Hundings Sippe haben es versucht. Keinem ist es gelungen. Wagners Musik verrät uns auch, wer dieser Welse, der geheimnisvolle Mann, gewesen ist, der hier seinem Sohn das rettende Schwert hinterlassen hat. Es handelt sich natürlich um Gott Wotan, der mit einer Menschenfrau die beiden Kinder gezeugt hat, die hier nun zueinander finden, Siegmund und Sieglinde. Sie sind vom Gott auserkoren, einen Sohn zur Welt zu bringen, der als selbstbestimmter Mann die Zügel in die Hand nehmen soll. Er muss nicht wissen, wer sein Großvater ist, aber er soll dessen Werk fortführen. Von alledem ahnen die beiden Wotans Kinder natürlich nichts. Die Liebe zwischen den beiden blüht auf. In einem magischen Moment öffnet sich die Tür der Hütte und die Winterstürme sind einer herrlichen Frühlingsnacht gewichen. In der immer weiter zur Ekstase sich steigernden Erkennungsszene geben die beiden jungen Menschen einander die Namen Siegmund und Sieglinde. Sie wollen nun allen Gefahren trotzen. Siegmund ergreift das Schwert und zieht es in einer kräftigen Bewegung aus dem Stamm. Die beiden werden nun ihren Weg gemeinsam gehen. Über ihrer Vereinigung fällt der Vorhang. So blühe denn, Welsung im Blut. Die entscheidenden Worte waren zuvor gefallen. Braut und Schwester bist du dem Bruder. Da werden Tabus gebrochen. Was Richard Wagner zum einen einmal ermöglicht, die große Liebesszene, die am Beginn dieses Opernakts mit zart aufblühenden Cello-Soli begonnen hat, bis zum Exzess zu steigern. Da fallen alle Hemmungen, Aber im Furor dieser vielleicht stürmischsten aller Liebesszenen, die je für die Bühne erdacht worden sind und vor allem auch komponiert worden sind, da bemerken wir nicht, dass uns die Verstrickungen der großen Tragödie, die am Vorabend im Rheingold begonnen hat, längst wieder eingeholt haben. Ein Walkürenritt steht am Beginn des zweiten Aufzugs der Walküre. Wotan kommt wieder ins Spiel. Er glaubt sich siegessicher und unverwundbar und beherrscht mit seinen Walküren die Welt. Die Mädchen, die reiten auf ihren Luftrössern über die Schlachtfelder und entscheiden über Leben und Heldentod. Nun hat Wotan seine Lieblingswalküre Brünnhilde zu sich gerufen. Er wählt sie aus, um den nun kommenden Zweikampf zwischen Siegmund und Hunding zu überwachen und die Entscheidung herbeizuführen. Natürlich votiert er für Siegmund. Und wir begreifen, der Ehebruch, den wir eben miterlebt haben, die Liebe zwischen den Geschwistern, all das läuft ganz nach Wotans Plan ab. Richard Wagner, sein Orchester, seine Leitmotive haben uns längst verraten, Wotan ist der Vater von Siegmund und Sieglinde und die beiden hat er auserkoren, den Gang der Welt nach seinem Gutdünken in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber jetzt verstrickt sich der Gott in den Fängen, die er selbst mit seinen zahlreichen Vertragsbrüchen ausgelegt hat. Frigga erscheint, die Hüterin der Ehe, und sie bringt ihren Mann in einem entscheidenden Dialog zur Raison. Sie ringt ihm einen Schwur ab. Mit dem Inzest ist für Frigga die rote Linie überschritten. Wotan versucht zunächst einmal, sich zynisch zu retten und auf die Frage, wann war das erlebt, dass leiblich Geschwister sich liebten? Da antwortet er nur kühl, heut hast du's erlebt. Das will nun, oder eigentlich kann Frigga nicht auf sich sitzen lassen. Wenn diese Beziehung der beiden Geschwister ungestraft geschehen darf, dann ist es zu Ende mit der Götterherrschaft. Dann haben die Götter jede Glaubwürdigkeit verloren. Unter solchen sozusagen juristischen Attacken der Ehefrau bricht Wotans Herrschaftskonzept in sich zusammen. Schritt für Schritt muss er seine Pläne begraben und Frigga einen Eid schwören zuletzt, dass der Sieg im Zweikampf nur an den rechtmäßigen Ehemann gehen kann, also an Hunding. Wotan bricht zusammen. Seiner Lieblingstochter Brünnhilde gesteht er nun, wie alles gekommen ist. Er berichtet vom Rheingold, von Alberichs Fluch, vom Bau der Burg Walhall durch die Riesen und dass er seine Herrschaft auf Betrug gegründet hat. Alberichs Ring hat er nicht den Rheintöchtern zurückgegeben, sondern er hat mit ihm den Bau von Walhall bezahlt. Er berichtet auch von der Warnung der Urmutter Erda, die das Ende der Götter prophezeit hat. Sie hat er aufgespürt in der Erde, um wissend zu werden. Und er hat mit Erda Brünnhilde gezeugt. Wenn er zu Brünnhilde spricht, dann, so meint Wotan, dann spricht er nur mit sich selbst. Das Mädchen versteht und liebt ihn und ist immer bereit, seine innersten Wünsche zu erkennen und zu erfüllen. So kommt es jetzt zu einem Zwist. Wotan gibt seine Pläne verloren, denn er hat erfahren, dass Alberich zwar die Liebe verflucht hat, aber, so wie er es angekündigt hatte, Lust hat er sich erschlichen. Und er hat mit einer Menschenfrau einen Sohn gezeugt. Das Konzept ist ähnlich wie jenes, das Wotan verfolgt hat. Er wollte Siegfried, den Sohn Sigmunds und Sieglindes, als Retter seiner Welt etablieren, der ohne vom Großvater zu wissen die richtigen Entscheidungen trifft. Ähnlich Alberichs Plan, sein Sohn Hagen soll den Ring wieder für ihn gewinnen. Lichtalben und Schwarzalben, die Götter und die Nibelungen, stehen einander also feindlich gegenüber. Und Fricka hat Wotan soeben die Augen geöffnet. Sein Konzept ist zum Scheitern verurteilt. In einem wilden Ausbruch beschwört Wotan das Ende herauf und erklärt es nun zu seinem eigenen Ziel. Er gebietet Brünnhilde, im Zweikampf Hunding zu unterstützen. Da widerspricht die Tochter, die ja weiß, woran Wotans Herz hängt. Aber das macht den Göttervater wütend. Noch ist er der Herr im Haus. Seine Befehle wünscht er umgesetzt zu sehen. Er befiehlt Brünnhilde Sigmunds Tod und stürmt wütend davon. Es ist das zweite große Orchestergewitter, das wir an diesem Abend hören können.
In meinem Busen berg ich den Grimm, der in Traum und Wust wirft eine Welt, die einst zu Lust mir gelang.
Auf den Trümmern der Götterexistenz bleibt Brünnhilde verzweifelt zurück. Die Walküre versucht, ihres Amtes zu walten und erscheint Sigmund als Todesbotin. Die magische Erscheinung verzaubert den Helden zwar, aber ein dermaßen ungerechtes Schicksal will er nicht akzeptieren. Hunding ist für ihn ein Schwächling, den er mit einem Schwertstreich erledigen kann. Er kann nicht glauben, dass die Götter ihn verlieren lassen möchten in diesem Streit. Und vollends, als Brünnhilde ihm offenbart, dass Sieglinde ein Kind von ihm im Leibe trägt, da begehrt Siegmund auf. Wenn es wirklich so sein sollte, dass die Götter ihm den Tod bescheren, dann wird er die Mutter und das Kind in diesen Tod mit sich nehmen. Das ist nun zu viel für Brünnhilde. Wissend, dass sie damit den eigentlichen Wunsch ihres Vaters Wotan erfüllt, beschließt sie, das Schicksal zu wenden. Eine Walküre im wahrsten Sinn dieses Namens. Sie spricht Siegmund Mut zu und verheißt ihm den Sieg. Das Jagdhorn kündet Hundings Nahen, der Kampf beginnt. Als Wotan bemerkt, dass Brünnhilde seinen Anordnungen zuwiderhandelt, erscheint er selbst. Siegmund fällt von der Hand seines eigenen Vaters. Wotan besiegelt das Schicksal seiner hochfliegenden Pläne. Mit einer Handbewegung tötet er auch noch Hunding, um dann seiner untreuen Tochter Brünnhilde hinterherzustürmen. Er will sie bestrafen für ihren Ungehorsam. Orchestersturm Nummer 3 in diesem Werk. Stärksten Helden versammelt Wotan in der Götterburg Walhall für den Kampf, der bevorsteht. Brünnhildes Schwestern, 8 Walküren, reiten auf ihren Luftrössern über die Schlachtfelder und sammeln die Besten der Besten für dieses Heer. Wir hören zum zweiten Mal einen Walkürenritt mit denselben Themen, mit denen sich Brünnhilde am Beginn des zweiten Aufzugs angekündigt hat. Yeah. Schwestern treffen einander auf ihrem Ritt nach Walhall und sie sind nicht wenig erstaunt über die Tatsache, dass Brünnhilde diesmal keinen Helden, sondern Sieglinde im Sattel führt. Sie hat während der Katastrophe die Schwangere vor Wotans Zorn gerettet und bittet nun die Schwestern um Hilfe. Die verweigern sich zwar, weil sie Wotans Befehl nicht zuwiderhandeln möchten, aber sie verraten ihr immerhin den besten Rückzugsort. Im Osten dehnt sich ein weiter Wald. Dorthin hat Fafner den Nibelungenhort entführt. Wotan ist es dort nicht geheuer. Er meidet den Ort. Als Sieglinde erfährt, dass sie ein Kind von Siegmund erwartet, brechen die Lebensgeister noch einmal aus ihr hervor. Sie will gerettet werden. Sie will den Sohn zur Welt bringen. Und Brünnhilde verrät ihr, wie er heißen soll. Siegfried. Sie gibt ihm auch die Trümmer des Schwerts, das Siegmund im Kampf geführt hat und das am Speer Wotans zerschellt ist, auf den Weg mit. Sieglinde preist dieses hehrste Wunder und eine Melodie blüht auf, die uns verrät, was Richard Wagner als unsere einzige Rettung begreift. Die Liebe und nur die Liebe kann uns erlösen. Kaum stürmt Sieglinde davon, bricht schon die Realität über uns wieder herein. Wotan stürmt herbei, wütend danach trachtend, sich an seiner ungehorsamen Tochter zu rächen. Und wieder entfesselt der göttliche Zorn einen Gewittersturm. Eine harte Strafe hat Wotan für Brünnhilde vorgesehen. Er stößt sie aus dem göttlichen Verband. Sie soll ein irdisches Schicksal erleiden an der Seite eines Mannes, dem sie zu gehorchen hat. Es kommt zu einer Aussprache und Brünnhilde bekennt, nur die Liebe, geboren aus dem Willen ihres Vaters, hätte ihr die Macht verliehen, sich gegen Frickas Gebot aufzulehnen. Sie hat realisiert, was sie als den Wunsch Wotans begriffen hat. Thank you. Das rührt den Vater und er geht auf den Wunsch seiner Tochter ein. Er wird sie nicht einfach auf dem Felsen aussetzen und sie dem erstbesten Mann überlassen, der vorbeikommt. Ein Feuer wird Brünnhildes Schlafplatz umzüngeln und nur der stärkste Held wird imstande sein, dieses Feuer zu durchdringen. Wie er es vorhergesagt hat im Rheingold, tritt der Feuergott Loge nun wieder auf den Plan und verwandelt sich in den schützenden Flammenring. Der Ring des Nibelungen. Erster Tag. Die Walküre. Fortsetzung folgt.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.